Ich habe vor kurzem gesagt, eigentlich, glaube ich, sollten wir alle Vorlesungsräume abreißen an den Unis, weil ich verstehe wirklich nicht, wieso es Räume gibt, wo 500 Leute zusammen auf einen Screen schauen. Das könnte man anders organisieren, oder? Und diese Art der Wissensvermittlung, die muss irgendwie anders auch möglich sein und die ist, ehrlich gesagt, auch online anders möglich.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fonditudes. Ich bin Selina Heinen, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung. Und gegenüber von mir sitzt Florian Egli, ein ehemaliger Geförderter der Schweizerischen Studienstiftung. Hallo Florian, willkommen. Es freut mich, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne kurz vorstellen. Du hast Wirtschaft in Bern, Genf und Toulouse studiert, dann das Stipendienprogramm Mercator-Kolleg für internationale Aufgaben absolviert. Und schließlich hast du an der ETH Zürich zur Rolle des Finanzsektors bei der Eindämmung des Klimawandels promoviert. Deine Dissertation wurde unter anderem mit der ETH-Medaille für hervorragende Doktorarbeiten ausgezeichnet. Nach einigen Jahren Forschung und Lehre an der ETH Zürich bist du seit diesem Jahr Professor für Public Policy for the Green Transition an der Technischen Universität München, wo du eine entsprechende Forschungsgruppe aufbaust. Daneben verfolgst du zahlreiche Projekte an den Schnittstellen von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. So hast du verschiedene Organisationen und Initiativen mitbegründet, unter anderem Voraus, den Schweizer Think Tank zur Außenpolitik, den ETH Energy Blog und die Initiative zur überparteilichen Zusammenarbeit Expedition Zukunft. Außerdem bist du Mitglied der Jungen Akademie Schweiz und in dieser Funktion beim Aufbau einer Plattform für Wissenschaftspolitik und Diplomatie beteiligt. Und nicht zuletzt bist du ein ehemaliger Geförderter der Studienstiftung. Es gibt also vieles, über das wir sprechen können. Ich würde gerne beim Beginn deiner akademischen Karriere einsteigen und hierfür aus deinem Lebenslauf zitieren, den du deiner Bewerbung für die Studienstiftung beigelegt hast. Die ersten Sätze deines Lebenslaufs waren folgende. Ich zitiere. «Nein, ich will noch nicht zur Schule gehen!» Das waren meine Worte, als das Ende des Kindergartens und damit der Anfang der Primarschule drohte. Ich schaffte es, meine Eltern zu überzeugen und durfte ein zweites Jahr im Kindergarten bleiben. Zitat Ende. Also, ich habe gesagt, wir beginnen am Anfang deiner akademischen Karriere. Ich habe bereits sehr viele Lebensläufe von angehenden Studienstiftlerinnen und Studienstiftlern gelesen, aber keiner begann so wie deiner. Du weißt, bei der Studienstiftung wird Motivation großgeschrieben. Deshalb meine Frage an dich, wieso hast du deinen Lebenslauf auf diese Weise begonnen?
Das ist eine gute Frage. Also vielleicht sollte ich vorausschicken, dass die Studienstiftung ja einen Assessment-Tag durchführt und es gibt verschiedene AssessorInnen. Und mein Fall war sehr umstritten. Und es gab zwei AssessorInnen, die ein Gutachten abgegeben haben zu mir. Und die eine Person war Feuer und Flamme und sehr überzeugt und meinte, diese Person muss unbedingt in die Studienstiftung, das ist perfekt. Und die andere Person war sehr skeptisch und meinte, ich sehe das überhaupt nicht und eigentlich sollten wir diese Plätze für andere angehende Studierenden behalten. Und es gab dann eine Aussprache, ich glaube sogar, es wurde eine dritte Person zugezogen, um dann sozusagen ein Verdikt zu finden und mir sozusagen das Vertrauen zu geben, in die Studienstiftung einzutreten. Und vielleicht hat das ja mit diesem Anfangssatz zu tun, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wieso habe ich den gewählt? Also rückblickend finde ich, er ist sehr ehrlich, er ist vielleicht nicht strategisch das Schlauste, aber er ist sehr ehrlich, weil erstens, es war wirklich so und ich glaube, es zeigt einen Teil sozusagen von meinem Wesen, dass ich von Anfang an, ich wollte nicht unbedingt in die Schule und ich hatte auch keine einfache Schulkarriere. Also ich hatte eine einfache Schulkarriere im Sinne von, dass mir die Inhalte typischerweise leicht fielen. Aber ich hatte keine einfache Schulkarriere in dem Sinne, dass es sehr schwierig war für mich, meinen Weg zu finden, vor allem dann auch im Gymnasium. Und auch sehr schwierig war, wirklich eine Passion zu finden für etwas, etwas, wofür ich wirklich brenne, das nicht sozusagen ausschließlich mit Freizeit zu tun hat. Und so habe ich mich eigentlich durch diese Schulzeit eher geschlängelt und dann erst eigentlich ein wenig später, sogar nach dem ersten Jahr studieren, als ich dann nach Bern gezogen bin, kam wirklich so der Funke und so dieser Klick im Leben, dieses Gefühl so, ah, okay, da ist es und da will ich rein und da will ich was machen. Und ich glaube, ein Teil dieses Lebenslaufs spiegelt auch, dass ich damals in einer Situation war in meinem Leben, wo dieser Klick noch nicht passiert ist. Und wenn dieser Klick mal passiert ist, ist es einfacher, eine stringente Geschichte in einen Lebenslauf zu schreiben und es ist einfacher, genau ein solches Bewerbungsschreiben zusammen zu stellen.
Ja, du hast es gerade angesprochen, als du nach Bern gezogen bist. Das ist ja dann, als du dein Wirtschaftsstudium angefangen hast. Ich habe das erwähnt, du hast Wirtschaft studiert, aber bevor du das Studium begonnen hast, hast du noch ein Jahr Medizin studiert. Und du hast damals auch mit dem Gedanken gespielt, internationale Beziehungen zu studieren. Meine Frage nun, weshalb hast du dich schlussendlich für das Wirtschaftsstudium entschieden?
Es waren sehr unterschiedliche Motivationen. Und die Motivation hinter dem Medizinstudium war sehr stark eine altruistische, war sehr stark eine, okay, ich bin jetzt wahnsinnig privilegiert in dieser Schweiz aufgewachsen und ich möchte etwas machen, wo ich etwas zurückgeben kann und wo ich einen sinnvollen Beruf ausübe. Und ich glaube auch immer noch, wenn ich mir überlege, was würde ich sonst noch so gerne machen, ich glaube, ich wäre gerne Arzt und ich finde, ich habe auch immer noch Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen aus meinem ersten Studienjahr, die jetzt natürlich Ärztinnen und Ärzte sind und ich würde nicht sagen, dass ich sie beneide, aber ich sehe sehr auch einen Reiz in diesem Beruf. Aber der Unterschied war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, Ich habe angefangen zu studieren, das war im September, habe im Frühling des nächsten Jahres irgendwann gemerkt, ich arbeite hier einfach ein Programm ab und ich bin nicht wirklich mit Leidenschaft dabei. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich möchte Arzt werden, wenn ich Medizin studiere. Ich konnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich glaube, wenn ich das wirklich will, da muss mehr Leidenschaft drin sein. Das kann nicht einfach so ein, ich arbeite Inhalte ab und irgendwann bin ich dann halt Arzt sein. Und dann habe ich mich wirklich auch ein bisschen zurückgezogen und zurückbesonnen und mir überlegt, ey, für welche Themen habe ich eigentlich auch so gebrannt als Kind und was hat mich fasziniert. Und ich habe sehr, sehr früh schon gerne Zeitung gelesen. Es gibt auch Fotos von mir als ganz kleiner Junge. Und ich habe immer zwei Teile der Zeitung interessant gefunden. Das eine war der Sportteil und das andere war der Teil internationale Politik. Und das kam mir natürlich ein bisschen nach dem Sportteil, altersmäßig. Aber das waren die zwei Teile, die mich fasziniert hatten. Und Sport ist ein großer Teil geblieben meiner Freizeit. Aber die internationale Politik, eigentlich ging es darum zu verstehen, wieso leben wir hier, wie wir leben und an anderen Orten auf dieser Welt ist das Leben so fundamental anders und gleichzeitig sind wir auf demselben Planeten. Und ich glaube, irgendwie bin ich zum Schluss gekommen, da steckt viel Wirtschaft dahinter, wieso das so ist. Und das wollte ich rausfinden. Und das war dann die Motivation. Und dann habe ich mir wirklich auch zum ersten Mal, also ich bin auch an verschiedene Universitäten gegangen und habe mir die Studiengänge angeschaut und geschaut, wo sind welche Professorinnen und Professoren, wo wird was angeboten. Ich habe mich am Schluss für Bern entschieden, auch weil es eine sehr interdisziplinäre Art war, Wirtschaft zu studieren, was zum Beispiel anders ist als an der Uni Zürich, wo es sehr viel, ich sag mal, mathematischer und exklusiver Wirtschaft ist, währenddessen in Bern andere Fächer wie Recht und Politik und Soziologie Teil waren und man konnte ein Nebenfach wählen, was in meinem Fall dann allgemeine Ökologie war und was mich dann in diese Klimarichtung gebracht hat, wo ich jetzt bin.
Interdisziplinarität ist ein Grundpfeiler der Studienstiftung, den du selber auch sehr gut verkörperst, denn du beschäftigst dich als Ökonom vor allem mit Klimafragen. Du hast es vorher gerade ein bisschen kurz angesprochen. Wie kamst du dazu, als Ökonom dich mit Klimafragen zu beschäftigen?
Also ich glaube, es gab verschiedene Punkte. Ein Punkt war, dass ich mich in irgendeiner Form sehr der Natur verbunden fühle, immer noch, und das Gefühl habe, wir leben in Gesellschaften, die zu weit weg sind von der Natur. Und, Und ein für mich so das Symbol von dem ist immer, dass ich denke, es gibt eigentlich in der Natur, es gibt den rechten Winkel nicht in der Natur. Es gibt nichts Rechtwinkliges. Und unser Leben ist voller, es ist alles rechtwinklig, weil es einfach rein ökonomisch eine effiziente Form ist, was man stapeln kann, was man, stell sich mal einen runden Container vor, das ist wahnsinnig unpraktisch, runde Container über die Meere zu transportieren. Hingegen rechtwinklige Container sind ziemlich praktisch. Und wir schauen in diesen Computerbildschirm und wir haben uns noch nie überlegt, dass er auch rund sein könnte. Der ist immer rechtwinklig. Also das ist so eine Art, ich hatte so ein paar Erlebnisse, wo ich dachte, wir sind eigentlich, irgendwie sind wir biologische Wesen und wir haben uns eine Welt konstruiert, die so weit weg ist von der Natur, dass wir ganz viele Sachen, die in der Natur passieren, gar nicht mehr wahrnehmen und gleichzeitig immer noch sehr stark davon abhängen. Wir verstehen es nicht, wenn wir in die Migros gehen und etwas kaufen. Wir verstehen nicht wirklich, was dahinter steht, aber es steht halt immer noch die Natur dahinter. Und ich glaube, grundsätzlich habe ich so eine gewisse emotionale Verbindung zu diesem natürlichen System und diesem natürlichen Lebensraum und darum auch eine, manchmal, ich würde sagen, eine gewisse Trauer verspürt, dass wir diesen Lebensraum so stark übernutzen und daraus irgendwie eine Motivation, da was dagegen zu tun oder was zu tun, dass das mehr irgendwie in einen Einklang miteinander kommt. Ich glaube, das ist so der emotionale Hintergrund und dann finde es wahnsinnig spannend und ein wahnsinniges Privileg, einfach sagen zu können aus Überzeugung, ich verbringe meine Arbeitszeit ein Problem versuchen mit zu lösen oder zu bewältigen, das, glaube ich, einfach eines der wichtigsten in diesem Jahrhundert ist. Also es ist manchmal eine frustrierende Arbeit, weil klimapolitisch zu wenig geht, aber es ist auch eine sehr erfüllende Arbeit, weil ich das Gefühl habe, ich stehe morgen auf und ich kümmere mich um etwas, das relevant ist. So, das ist eines der wichtigsten Themen dieses Jahrhunderts und ich glaube, das hat mich sehr stark motiviert, in diese Richtung zu gehen.
Ja, mit welchen konkreten Fragen beschäftigst du dich momentan?
Also momentan
in der Forschung?
In der Forschung, okay. Also in der Forschung beschäftigen wir uns mit zwei großen Fragen und ich würde sagen einem geografischen Kontext. Also die erste große Frage dreht sich um die Finanzierung. Was immer wir machen, vor allem jetzt im Klimabereich, aber auch weiter im Nachhaltigkeitsbereich, benötigt große Investitionen. Also man kann sich vorstellen, die Energieversorgung umzubauen und Solar- und Windparks zu bauen etc. Es geht aber auch, man kann sich das Gleiche vorstellen, um beim Beispiel von vorher zu bleiben, unsere Produktion von Nahrungsmitteln umzustellen in eine umwelt- und klimaverträglichere Art der Produktion, dann sind auch hier große Investitionen vonnöten in der Umstellung von Bauernbetrieben zum Beispiel, aber auch in der ganzen Logistik, die dahinter steht. Also dieses Geld muss von irgendwoher kommen und wir beschäftigen uns sehr stark damit, was für politische Rahmenbedingungen führen dazu, dass dieses Geld effektiv fließt, sowohl von öffentlicher Seite, also staatliche Investitionen, als auch von privater Seite, also dass es attraktiver wird für große Anleger oder Pensionskassen zum Beispiel, aber auch für kleinere Impact-Investoren in diese Bereiche reinzugehen. Also das ist der erste große thematische Bereich. Und der zweite große thematische Bereich ist stärker an die Politik geknüpft und hat damit zu tun, dass China macht es seit längerem, die USA seit Biden im Amt ist und Europa hat jetzt auch angefangen, nämlich mit grüner Industriepolitik. Und dieses Schlagwort ist schlecht definiert, aber es meint grundsätzlich, dass Regierungen strategischer anfangen, gewisse Industriezweige oder Technologien zu unterstützen, weil sie glauben, dass darin ein strategischer Wert ist, zum Beispiel Unabhängigkeit, geopolitische Unabhängigkeit, aber weil darin auch ein wirtschaftlicher und ein klimapolitischer Wert ist, zum Beispiel Aufbau einer eigenen Batterieproduktion für die Produktion von Elektroautos. Und in diesem Bereich passiert gerade wahnsinnig viel. Es wird unglaublich viel öffentliches Geld ausgegeben und es passiert in einem Raum mit relativ dünner Evidenz. Also wir sehen viele Entscheidungen, die, ich würde jetzt nicht sagen nur Bauchentscheide sind, aber die wirklich nicht wahnsinnig wahnsinnig klare Evidenz haben, was jetzt eigentlich eine schlaue Ausgestaltung dieser Politik ist, weil wir auch die letzten Jahrzehnte damit verbracht haben, zu predigen, dass sozusagen nur der CO2-Preis das einzige richtige Instrument sei in der Klimapolitik und sich jetzt herausgestellt hat, dass das schwer einzuführen ist und man darum andere Instrumente brauchen muss, was ich sehr begrüße und glaube ich sehr, sehr hilfreich und zielführend ist. Aber wie genau die genutzt werden sollen, dazu forschen wir viel, weil da teilweise nicht die notwendige oder die benötigte Evidenz da ist. Und der letzte Punkt, geografisch, also weil ich es erwähnt habe, wir machen immer mehr Forschung zum afrikanischen Kontinent. Und zwar einerseits, weil ich es persönlich interessant finde und glaube, wir sind da in einer Situation, wo wir jetzt gerade sehr viel Infrastruktur bauen und die Art, wie Infrastruktur in vielen afrikanischen Ländern im Moment gebaut wird, wird bestimmen, was ein Großteil der Weltbevölkerung tut die nächsten 10, 20, 30 Jahre, weil die Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent wahnsinnig am Wachsen ist. Und zum anderen hat es auch ein Gerechtigkeitsaspekt, weil die klimapolitischen Schäden, die negativen Auswirkungen überproportional auf dem afrikanischen Kontinent auftreten und natürlich historisch gesehen die Emissionen nicht da auftraten, sondern in den USA und in Europa und jetzt immer mehr auch in China. Und darum glaube ich, dass eine gewisse Verantwortung auch da liegt, sich ernsthaft darum zu kümmern, wie können diese Länder einen Entwicklungspfad beschreiten, der nicht nur sozusagen Entwicklung lokal bringt, aber auch und auch halt klimapolitisch also rein von den Emissionspfaden her vertretbar ist. Und das ist eine sehr große Frage, die nicht einfach zu beantworten ist und die auch nur wieder interdisziplinär zu beantworten ist und die auch nur zu beantworten ist, glaube ich, sehr stark in enger Zusammenarbeit auch mit lokalen Institutionen und im engen Austausch zum Beispiel auch von Doktorandinnen und Doktoranden, was wir auch sehr oft machen und sehr gute Erfahrungen damit machen.
Mhm. Ja, du forschst ja nicht nur, sondern du lehrst auch an der Universität und auf das würde ich auch gerne zu sprechen kommen. Hierzu möchte ich aus einem deiner Jahresberichte zitieren, die du als Studienstiftler einmal pro Jahr ausfüllen musstest. In einem dieser Berichte äußerst du nämlich eine gewisse Frustration in Bezug auf die universitäre Lehre. Und zur Kontextualisierung, damals warst du kurz vor deinem Masterabschluss. Ich zitiere: Was soll ein Masterstudium eigentlich sein? Ich habe das Gefühl, nach insgesamt 15 Jahren Schule und Universität sollte man an einer Stelle angelangt sein, in der das Ziel des Studiums kritische Reflexion und nicht mehr pure Wissensvermittlung ist. Ich hätte mir für die letzten Jahre an der Universität etwas weniger Universität und mehr Lebensrelevantes gewünscht. Zitat Ende.
Sehr schön. Ich finde es ein spannendes Zitat auch für mich, um das mitzunehmen, weil ich glaube, man kann das nicht anders deuten, als es spricht eine gewisse Frustration mit daraus über das Schul- und Bildungssystem, in dem ich sozusagen groß geworden bin. Und jetzt bin ich Teil davon und das heißt, dass man kann sagen, das ist inkonsequent oder man kann sagen, okay, jetzt musst du aber was anders tun.
Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Und zwar, ob du nun aufgrund deiner persönlichen Erfahrungen während des Studiums in puncto Didaktik und Methodik etwas anders machst? Also was ist so deine Herangehensweise als Dozent? Was ist dir wichtig?
Also ich glaube, ich versuche das und ich sage hier wir eigentlich, sollte wir sagen und nicht ich, weil das ist einer der ersten Punkte. Ich unterrichte jetzt dann das erste Mal an der TU München einen Kurs alleine. Das habe ich noch nie gemacht und ich habe schon, ich weiß nicht, sicher 10 verschiedene Vorlesungen oder Seminare gegeben und immer im Team, weil ich der Überzeugung bin, dass es für Studierende interessant ist, mehrere verschiedene Charaktere und verschiedene Blickweisen auf das gleiche Thema zu haben in einem Kurs. Also das ist ein großer Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe das Gefühl oder ich hoffe, dass meine Lehre anders ausgestaltet ist im Sinne von, dass es mein Lieblingsformat ist eigentlich der Blockkurs, das ist teilweise nicht möglich, aber mein Lieblingsformat ist eigentlich in diese Sprintlogik zu denken, wo eine Gruppe zusammenkommt für 3, 4, 5 Tage und intensiv an einem Thema arbeitet, natürlich eine gewisse Vorarbeit davor passieren muss, aber wo man sich wirklich persönlich kennenlernt und tief in ein Thema eintaucht und wirklich kritisch reflektiert und Fragen stellt und praxisrelevante Fragen auch diskutiert und versucht zu adressieren.
Also in dem Falle interaktiver Unterricht, ein konkreter Output und Praxisnähe. Mhm. Du nimmst deine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft im Rahmen vieler Projekte und Initiativen wahr. Ich habe eine Auswahl davon erwähnt. Aktuell beschäftigst du dich am intensivsten mit Expedition Zukunft, einer Initiative zur überparteilichen Zusammenarbeit, die du mitbegründet hast. Könntest du erklären, um was es bei Expedition Zukunft geht?
Ja, sehr gerne. Also es ist an einem Küchentisch entstanden, wie das meiste, was im Endeffekt gut ist. Es ist an einem Küchentisch entstanden, zuerst mit Josephine Herzig und danach mit Dominik Hofstetter. Und in einer Diskussion, wo wir relativ desillusioniert waren, weil wir das Gefühl hatten, die Politik schafft es nicht, die relevanten Zukunftsfragen in irgendeiner sinnvollen Art und Weise anzugehen. Und wir kamen sehr stark aus dem Klimabereich damals, aber wir merkten relativ schnell, das gilt nicht nur für den Klimabereich, das gilt für die Gesundheit, fürs Gesundheitssystem, für die Altersvorsorge, für ganz viele weitere Sachen, wo wir sozusagen sehen, es wird ein Problem in Zukunft und der Problemdruck wird immer größer und trotzdem schaffen wir es nicht, politisch wirklich was zu tun oder das wirklich anzugehen. Und dann als erstes haben Josephine und ich einen Artikel geschrieben in der Zeit. Und in diesem Artikel haben wir ein Staatssekretariat fürs Klima gefordert, weil wir das Gefühl hatten, das Thema muss wichtiger werden. Es braucht eine höhere sozusagen politische Ebene, wo das vertreten wird. Und vor allem, es muss interdepartemental behandelt werden. Und es kann nicht sein, dass das sozusagen so stark im Bundesamt für Umwelt verankert ist. Und auf diesen Artikel gab es einige Reaktionen und unter anderem gab es Reaktionen darauf, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem liegt in der Legislative. Die Verwaltung, die ist gar nicht so schlecht aufgestellt, aber das Problem ist wirklich irgendwie das Parlament. Und wenn ihr Politik meint, dann meint ihr Parlament und dann meint ihr nicht Verwaltung. Und dann dachten wir, gut, vielleicht meinen wir wirklich Parlament und sind sozusagen nochmal zurück ans Drawing Board und dachten, gut, aber wenn wir Parlament meinen, dann was wäre dann sinnvoll? Und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, dass wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir Gesetze erarbeiten im Parlament, dass dieser Prozess nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, ambitionierte Projekte zu realisieren, die Zukunftsfragen adressieren und das auch überparteilich zu tun. Und aus dem ist wirklich Expedition Zukunft entstanden, aus der Überzeugung, dass es nicht einen neuen Think Tank braucht, der Ideen einbringt, Ideen gibt es genug, sondern dass es wirklich Akteure gibt, es braucht Expertinnen und Experten im Prozess. Es braucht Leute, die den Prozess der politischen Arbeit kritisch reflektieren und neu entwerfen. Und das ist die Mission von Expedition Zukunft. Und wir machen das auf wichtigen Zukunftsfragen, aber wir sind wirklich, eigentlich sind wir eine Prozessinnovationsbude.
Genau, also es gibt ja da bestimmte Instrumente, die ihr entwickelt habt, zum Beispiel der Policy Sprint. Möchtest du hierzu vielleicht noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, um was es da geht, was ihr konkret in dem Sinne macht bei Expedition Zukunft? Mhm.
Also der Policy Sprint ist ein Format, genau. Und es funktioniert nach einer ähnlichen Logik, die ich vorher bei der Lehre erwähnt habe, nämlich man nimmt eine spannende Gruppe an Leuten und setzt sie für eine kurze Zeit sehr intensiv zusammen. Und der Policy Sprint funktioniert so, dass der Lead liegt bei, wir nennen sie Champions, es gibt für jeden Policy Sprint Champions, die aus dem Parlament sind und so, die auch diesen Prozess anstoßen mit dem konkreten Ziel, einen Vorstoß oder mindestens einen, es sind eigentlich meistens mehrere zu entwickeln. Es ist zu einem Thema, das sozusagen zukunftsrelevant ist. Zum Beispiel, wir hatten eins zur nachhaltigen Ausgestaltung des Bankensektors oder wir hatten jetzt gerade vor kurzem eins zu KI, also Regulierung, aber auch Nachhaltigkeit der künstlichen Intelligenz oder grundsätzlich von digitalen Technologien. Und dann ist das Prinzip, dass wir ungefähr 25 Leute zusammenbringen für einen bis eineinhalb Tage. Und es müssen alle politischen Veto-Player dabei sein. Also zum Beispiel, wenn wir etwas im Bereich Verkehr machen, dann muss der TCS dabei sein und das Bundesamt für Straßen muss dabei sein. Wenn wir etwas zum Bankensektor machen, dann muss die Schweizer Bankenvereinigung dabei sein. Also es müssen die Akteure, die politisch so viel Gewicht haben, dass wenn sie am Schluss dagegen sind, wird nichts passieren. Die müssen alle dabei sein. Und dann haben wir einen Prozess entwickelt, der sehr stark aus der Produktentwicklung eigentlich kommt. Also unsere ersten Mitarbeiter und jetzt auch Geschäftsführer von Expedition Zukunft kommen aus dem Produktdesign, nicht aus der Politik, und haben eigentlich das so angedacht, dass sie dachten, okay, das Produkt, das wir hier herstellen, ist ein politischer Vorstoß. Und was sind eigentlich die Nutzergruppen von diesem Produkt? So, wer will eigentlich diesen Vorstoß? Wer braucht diesen Vorstoß? Und diese Leute müssen diesen Vorstoß designen. So. Und die müssen da dabei sein. Und so entwickeln wir dann, so entwickeln wir Vorstöße, die ins Parlament kommen und die dann immer von einer breiten Koalition an Parteien auch eingebracht werden. Das heißt nicht nur eine oder zwei, sondern meistens mindestens vier Parteien. Und entsprechend auch relativ hohe Chancen haben, um vom Bundesrat dann zur Empfehlung, also zur Annahme empfohlen zu werden und entsprechend auch dann durchs Parlament zu kommen. Und ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich würde behaupten, wir haben sicher mehr als 10 Vorstöße schon eingereicht, oder nicht wir, aber Politikerinnen und Politiker, die an diesen Policy Sprints dabei waren. Und es sind über 5 schon angenommen worden in den letzten 1,5 Jahren, was, glaube ich, ziemlich gut ist für ein politisches System wie die Schweiz, das typischerweise eher langsam funktioniert.
Ja, also in dem Fall eine sehr wirksame, effiziente Initiative.
Und eine Initiative, die Spaß macht. Und das ist das Wichtigste, weil die Leute kommen gern. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, wenn man etwas verändern will. Es muss auf irgendeine Art Spaß machen, weil dann kommen die Leute wieder und dann transportieren sie das weiter mit einem guten Gefühl. Und nicht mit einem Ich-muss-tun-Gefühl. Und das ist unglaublich mächtig in der Politik, aber auch anderswo.
Kommen wir zum Schluss noch auf die Studienstiftung zu sprechen. Du warst 9 Jahre Stiftler und hast in dieser Zeit verschiedene Veranstaltungen besucht und auch welche selber organisiert. Gibt es ein Erlebnis oder eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gibt ganz viele Erlebnisse. Wenn ich eins jetzt rausnehmen muss oder darf, dann ist es, glaube ich, schon die Konferenz, die wir organisiert haben mit der Schweizerischen und der Deutschen Studienstiftung in Genf. Wir waren eine Kerngruppe von 4 Studierenden am Graduate Institute oder am IHGD in Genf und haben eine Konferenz organisiert zum Thema, ich glaube, der Titel hieß «Schweiz mittendrin und trotzdem nicht dabei». Und es ging um das Verhältnis Schweiz-Europa und es haben sich Freundschaften daraus entwickelt. Ich war jetzt vor 3 Wochen war ich in Berlin und habe 2 von diesen 4, Maike und David, wieder getroffen. Also es ist wirklich, es kam aus dem Wille, was zu tun und aus einem echten Interesse an internationaler Politik und dann wie ein kleiner, ich sage mal sehr unkomplizierter Weg, jetzt in dem Fall Budget und dann auch ein bisschen Unterstützung noch sonst zu finden, hat sehr viel ermöglicht und in dem Fall, glaube ich, eine 2- oder 3-tägige Veranstaltung mit 30 Leuten, die super spannend war und Freundschaften, die jetzt auch noch da sind, was wunderschön ist.
Ja, total. Also Freundschaften fürs Leben. Wir sind bereits am Ende des Gesprächs angelangt. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für die Zeit und das spannende Gespräch. Wir werden deine Website in den Shownotes verlinken und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei deinen vielen Aufgaben als Professor und bei deinen zahlreichen Projekten.
Vielen Dank für das Gespräch, war sehr schön.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Dankeschön auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei dieser Begegnung dabei zu sein. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht natürlich weiter. Falls Sie die nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie sich unseren Podcast auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Feedback und Ideen können Sie uns gerne per Mail an info@studienstiftung.ch mitteilen. Darüber würden wir uns sehr freuen.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.